zu einem sehr wesentlichen Kriterium der Meditation, was aber oft ein bisschen missverständlich aufgefasst werden kann. Nämlich dem Kriterium der Absichtslosigkeit. Wir sind ja gewohnt im Alltag, dass wir uns Dinge vornehmen, um Ergebnisse zu erreichen. Davon ist unser ganzes Leben dominiert in einer gewissen Weise, Leistung zu bringen. Wir lernen auch in Management-Trainingssituationen Visionen zu entwickeln, diese Visionen ganz klar werden zu lassen, so klar, dass wir sie in To-Do-Listen herunterbrechen können und sie dann nach einer gewissen Hierarchie abarbeiten in Portionen, die wir schaffen können. Und jeder macht es in seinem Alltag auf eine gewisse Art und Weise ja immer so. Und natürlich ist es auch so, dass wenn wir uns hier zum Fasten, Schweigen, Meditieren treffen, dass sie mit einer gewissen Absicht hergekommen sein werden. Auch, dass sie sich mit einer Hoffnung und Absicht hier hinsetzen, weil sie die Erwartung haben, dass ihnen das gut tut in irgendeiner Weise, körperlich, seelisch, geistig. Aber alles das ist natürlich, wenn es um die ganz hohen Dinge des Lebens geht, um die sogenannten göttlichen Dinge des Lebens geht, im Grunde könnte man sagen, fast verboten, weil der merkantile Intellekt sich immer so dominant einmischt in die Dinge. Also Intellekt, der immer nur bereit ist, etwas zu tun, wenn es was bringt. Ich habe das beim Frühstück oder Tee neulich schon mal erwähnt, dass wir natürlich Glück nicht machen können, auch Liebe nicht machen können, sondern dass wir bestenfalls Rahmenbedingungen schaffen können, die es als wahrscheinlich erachten lassen, dass sich Glück für uns ergibt, überraschend. Happiness happens. Ohne die Rahmenbedingungen ist es schwierig. Und insofern ist Absicht in gewissen Stadien der Vorbereitung der Meditation auch ganz wichtig und unabdingbar. Natürlich auch die Absicht, hierher zu kommen. Selbst mit dieser merkantilen Überlegung, ich mache das nur, damit es mir was bringt. Damit ich gesund werde oder damit ich seelisch entspannen lerne oder damit ich stressfrei werde, Burnout vorbeuge oder was auch immer. All solche Dinge werden sie hierher geführt haben. Und das ist auch schön. Ohne das würden sie vielleicht gar nicht tun. Und es ist die Frage, wo hört diese Absicht auf, um dann tatsächlich wahre Meditation entstehen zu lassen. Ich möchte nochmal auf diesen Satz von Blaise Pascal zurückgreifen, den ich auch neulich erwähnt habe. Menschliche Dinge muss man verstehen, um sie leben zu können. Göttliche Dinge aber muss man lieben, um sie verstehen zu können. Also dieses A priori tun, dieses absichtslose Tun, dieses sich einbringen ohne jede Hoffnung, dass irgendetwas entstehen wird, dieses die Dinge einfach so machen, was ja ein Kriterium eigentlich auch der Liebe ist. Liebe erwartet ja im Gegensatz zu Verliebtheit nichts vom anderen. Liebe fließt über. Liebe ist einfach aus einem Gefühl der Fülle da und ergießt sich, ohne zu erwarten, der andere dankt es mir oder es kommen jetzt bestimmte Reaktionen da. Die verströmt sich ganz einfach. Und natürlich ist es dann schön, dass sich, weil man so selbstlos sich da einbringt, oft sehr viel ergibt. Ganz ohne Erwartung, dass es sich ergibt. Ja, je weniger man sich erwartet, desto mehr ergibt sich. Je weniger merkantile Absicht enthalten ist in dem Ganzen, desto mehr kann entstehen. Wo wir da stehen in dieser Skala, absichtsvoll etwas anzustreben, um Ergebnisse zu erreichen oder wie weit wir schon da gekommen sind, in einen Bereich, wo wir es um seiner selbst willen tun, das, was gerade da ist, ohne jede Hoffnung, und sich dadurch viel für uns ergeben kann. Das können wir immer wieder an dieser schönen Skala überprüfen, die die meisten von Ihnen ja schon aus vielen Vorträgen hier kennen, aber die man sich vielleicht immer wieder vergegenwärtigen kann. Nämlich auf das Sitzen bezogen, die Skala, wie sich die Widerstände langsam auflösen, die man am Anfang spürt, körperlich, seelisch, geistig. Die widerstandsträchtigste Situation wäre die, ich muss jetzt sitzen. Die haben sie alle hinter sich, sonst wären sie nicht hier. Aber das ist die, wo man sozusagen einfach mit großem Widerstand hierher kommt, wo man eigentlich gar nicht will und das Gefühl hat, na, es gehört sich jetzt irgendwie, ich muss oder ich sollte, schon ein bisschen schwächer. Zweite Stufe würde heißen, ich will jetzt sitzen. Ich will es einfach probieren. Dieser unverzichtbare Aspekt, der auch im edlen achtfältigen Weg zur Befreiung des Leids im Buddhismus eben als das rechte Streben gemeint ist. Sich einbringen in eine Situation. Ich will es einfach mal probieren. Energie aufzuwenden für eine große Sache. Wenn man eine Zeit lang in diesem Feld ist und sie immer wieder, wie sie ja auch probiert, sie beweisen ja ihren Willen dadurch, dass sie hier sind, dass sie hergekommen sind. Dann ergibt sich daraus im Laufe der Zeit, ich kann jetzt sitzen. Immer besser. Manchmal hat man wieder Rückfälle und auch die alten Hasen. Man sitzt mal wieder und es ist ganz schwierig. Und jetzt in der Karwoche graben wir hier unser Kreuz in der christlichen Tradition. Bis hin zum Karfreitag, bis hin zum Ostersonntag gehen wir in der christlichen Tradition mit unserem Kreuz auf dem Rücken. Mit unserem Kreuz, was uns wehtut, wenn wir aufrecht sitzen vielleicht. Aber es wird, je häufiger wir wollen, umso mehr zu einem Können. Und wenn wir dann schon ein bisschen sitzen können, die Schmerzen weniger werden, im physischen Sinn, vielleicht auch die seelischen Ablenkungen geringer werden und der Geist etwas zur Ruhe kommt, dann kann es manchmal sein, dass Sie das Gefühl haben, ich darf jetzt sitzen. Das ist schon viel widerstandsloser. Das ist das Gefühl, wo man nicht auf den Gong wartet oder auf das Klappen der Hölzer, sondern man es fast ein bisschen fürchtet und denkt, Mensch, jetzt sitze ich gerade so gut. Hoffentlich darf ich noch ein bisschen sitzen. Jetzt kehrt Ruhe ein in das ganze System. Die Seele kann ein bisschen loslassen, der Körper hat etwas entspannt. Der Geist wird noch ein bisschen ruhiger. Nach diesem Dürfen wird als nächste Stufe kommen, die Stufe ist, sitzt. Ich bin es gar nicht mal so, der sitzt. Ich nehme wahr, dass es sitzt. Es sitzt ganz einfach alles. Da beginnt sich das Ego schon mit seinem ganzen Spiel, mit seinen Schwierigkeiten, die es macht im Leben, schon so langsam aufzulösen. Und es wird stärker in der nächsten Stufe, wo dieses Gefühl da ist, jetzt ist alles Sitzen, es gibt eigentlich gar nichts anderes mehr als Sitzen jetzt. In der Schöpfung. Die ganze Schöpfung besteht nur aus Sitzen. Völlig widerstandslos. Ich gehe auf im Sitzen, ich verliere mich im Sitzen. Und die letzte Stufe würde dann die Stufe sein, wo sich auch noch das Sitzen auflässt. Wo alles einfach nur ist, reines Sein. Und da sehen wir, wo wir da rumkrebsen. Ab und zu geht es rauf, dann fährt man wieder runter in der Skala. Und das geschieht jedem von uns immer wieder, weil man da nie perfekt ist. Perfektionismus, wenn wir nach ihm streben, blockiert uns oft ganz furchtbar. Es ist auch wichtig, dass wir eben liebevoll manchmal auch ein bisschen leger mit uns sind. Und jetzt nicht versuchen, uns wieder irgendwie zu quälen, zu sehr zu wollen. Wie gesagt, das Wollen, das dient eigentlich nur, die Absicht dient eigentlich nur dazu, einen immer optimaleren Rahmen zu errichten, in dem sich dann nach und nach die Absicht verliert, übergeht in einen Zustand, wo wir merken, jetzt entsteht langsam immer mehr Absichtslosigkeit. Und das bezieht sich natürlich, diese Skala, auf alle Bereiche des Lebens. Wenn Sie ans Tai Chi denken, dann gibt es da das sich hierher schleppen, weil jetzt gerade Tai Chi dran ist. Ich muss jetzt, Körperübungen ist gerade Thema draußen, keine Lust. Dann gibt es dieses Gefühl, ich will es einfach probieren. Dann nach und nach finden wir ins Können rein und diese fünf Elemente vor. Manche haben es ja schon häufiger gemacht. Schon so ein bisschen geht. Aber aus dem Können heraus ist dann manchmal so ein Gefühl, dass man merkt, jetzt darf ich mich bewegen. Das rutscht irgendwie schon. Aber da ist das Ich immer noch da. Dann kommt dieses Es bewegt mich. Ich bin gar nicht mal der bewegt. Sondern Es bewegt mich in der Bewegung. Was ist, wenn ich eine Welle mache, wie ich sie neulich mal erwähnt habe? Es ist so, als würde ich mitten in der Dünung stehen, wie so ein Tang im dunkelblauen Meer. Die strahlenden Finger der Sonne funkeln im Meer. Silberne Fischschwärme ziehen lautlos vorbei. Und die Dünung meines eigenen Atems bewegt mich wie Seegras, absichtslos. Es tanzt in mir. Nicht ich. Das Ich ist schon langsam mit der Auflösung bedeutet. Und dann ist alles nur noch Tanz. Und am Schluss gipfelt es wieder in diesem, alles ist, egal ob tanzen, sitzen, alles ist einfach so, wie es ist. Völlig widerstandslos. Es ist halt jetzt so, wie es ist. So wie ich immer erzählt habe von dem, unserem gemeinsamen Archimedelehrer, dem Vater Albertus, der, wie wir noch junge Wilde waren und effizient sein wollten, möglichst früh, zu den rechten Planetenstunden die Kräuter draußen sammeln, dann ins Labor, damit jetzt endlich mal was passiert hier. Und er hat, der alte Mann, einfach in der Früh immer klassische Musik abgespielt, um einzustimmen auf den Tag. Und hat uns ein Motto für den Tag gegeben. Und wir dachten, ohne das seltsame Geschwätz am Anfang könnten wir mehr erreichen. Das ist Zeitverlust. Wir wollen effizient sein. Und dann hat er unter anderem zum Beispiel in seinem amerikanischen Slang herbei, vor den Nazis geflohener Jude, der lange in Salt Lake City gelebt hat, hat er dann so diese Tagesmotive auf jedem einzelnen Wort immer wieder langsam gesprochen. Zum Beispiel, so wie es ist, so ist es. So wie es ist, so ist es. So wie es ist. Und wir sind hinten drin gesessen mit rotem Kopf und haben uns gedacht, wo sind wir da hingeraten? Wir wollen jetzt hierher, wir sind bereit zu lernen, wir wollen was bewirken, wir wollen Ergebnisse. Wir haben Absichten. Wenn ich einen dieser Sätze damals mit dem Herzen verstanden hätte, dann wäre in mir Alchemie passiert. Und darum geht es in der Alchemie. Mit dem Pflanzenstein herzustellen im kleinen Werk, mit aus Blei Gold zu machen im großen Werk, sondern aus einem bleiernen Herzen ein goldenes Herz zu machen. Das andere ist eine Versuchsanordnung, an der ich sehen kann, so ähnlich wie in unseren sieben Stufen gerade eben, an der ich sehen kann, wo bin ich da gerade, wo scheitere ich in dem Prozess, wo komme ich nicht mehr eine Stufe höher, weil mir meine Absicht im Weg steht, weil mein Handeln mich stört. Weil ich meine, ich muss handeln und ich nicht der Schöpfung die Möglichkeit lasse, zu handeln. So wie es mich atmet, so wie es will und mag. Und wenn es nimmer will, kann das gar nicht ich auch nimmer viel machen. So wie es ist, so ist es. Und wir können das natürlich auf alle anderen Bereiche des Lebens auch übertragen. Irgendwann mal, das ist die schöne Perspektive, die wir dadurch haben. Am Anfang müssen wir, wie gesagt, um die Widerstände zu überwinden, uns wirklich einbringen in das Leben. Bis wir die Dinge einigermaßen, unsere Alltagsdinge einigermaßen können. Bis wir in diese Dimension vorstoßen, ich darf jetzt putzen in der Küche. Oder eine Firma managen. Oder was auch immer. Das macht mir nichts aus. Das ist Arbeitsmeditation. Das ist ja ein ganz zentraler Bereich im Buddhismus. Und sehr viel mehr Mönche und Nonnen oder wie auch immer sich mit diesem Thema Beschäftigende haben während der Arbeitsmeditation Durchbruchserlebnisse gehabt, als in dieser streng formalisierten Meditation des Sitzens oder anderer so streng formalisiert. Im ganz normalen Leben. Aber dort sich liebevoll, ganz, nicht zerstreut, nicht multitaskingartig, ganz einbringend in das, was man tut. Jetzt nur das. Und das mit all meinem Sein, so gut ich es eben kann. Dann wird alles irgendwie schön, entwickelt sich zu einer Richtung hin, wo man das Gefühl hat, jetzt darf ich das gerade machen. Das ist nicht ärgerliche Pflichterfüllung. Für mich ist es immer der größte Test, wenn meine Steuer bevorsteht. Da habe ich früher Brechreiz gekriegt. Wenn ich wusste, jetzt muss ich da irgendwelche Dinge sortieren für meinen Steuerberater, abheften und so. Das war für mich das Allerschönste. Das ist heute noch eine große Herausforderung. Also dürfen würde ich kaum dazu sagen. Aber ich kann es jetzt schon, weil ich es möglichst schnell weg habe. Ich habe einen Freund, einen guten Schulfreund, der ist Griechischlehrer und er schafft es sich, seine langen Ferien, die er als Pädagoge hat, dadurch zu versauen, dass er die Dinge, die er noch korrigieren muss, die ganzen Ferien durchschleppt und bis zum letzten Tag mir immer sagt, Mensch, jetzt muss ich die Sachen noch machen. Sage ich ihm, Mensch, mach's doch am ersten Tag, dann hast du lange schöne Ferien. Bring's weg, das Unangenehmste vorweg. Nicht vor sich herschleppen. Umarm deine Schulaufgaben, mach sie, korrigier sie runter. Vielleicht brauchst du 3, 4, vielleicht brauchst du noch 5 Tage. Aber dann hast du wochenlang befreit. Aber er schafft es so. Und so machen wir es mit vielen Dingen oft. Am besten ist es gleich wollen, auch wenn es widrige Dinge sind, bis man es einigermaßen kann. Manchmal, ich hoffe, dass es mir mit der Steuer irgendwann mal gelingen wird, dass es zu einem Dürfen wird. Oder es geschieht von selbst. Naja. Also man soll sich auch nicht mit zu hohen Idealismen traktieren. Das belastet oft und lässt uns dann immer wieder scheitern. Und es gibt natürlich auch Dinge, die jetzt, bei Tieren würden wir eben von artgerechter Haltung sprechen, die unserer Eigenart mehr entsprechen. Es gibt ja wirklich Steuerberater, die das mit Liebe machen. Und es ist gut, denen das anzugeben, die so vielleicht irgendwie starke Jungfraubetonung im Horoskop haben, so Präzisionsmenschen sind, so auf Details gerne achten und es so wie ein vielleicht mikroinvasiv arbeitender Chirurg so und dann unter der Lupe gerne Dinge machen. Wenn man sowas gerne macht, wenn man diese Geduld fürs Detail hat, dann kann man solchen Sachen wirklich Spaß haben. Und dann wird man vielleicht auch einen solchen Beruf ergreifen und kann in ihm Liebe üben. Und daran sehen wir, dass es völlig wurscht ist, was man machen eigentlich. Also, dass es natürlich schon ganz schön ist, wenn wir im Laufe des Lebens das in eine Richtung optimieren, wo wir eine Tätigkeit finden, die mit unserem Charakter kompatibel ist. Wo wir einfach passen. Das ist das eine. Und da kann man ein Leben lang dran arbeiten, was ist, worin bin ich wirklich authentisch? Worin mache ich mir etwas vor? Und wo bin ich wirklich so authentisch, dass ich eigentlich wenig Reibung erlebe in dem Umgang mit den Dingen, die ich mir vornehme und sie einfach schon, weil sie stimmig sind, gerne tun. Da kann man zum Beispiel Menschen ganz gut beraten, coachen, das herauszufinden. Aber es gibt noch eine Ebene, die drüber ist. Und die unabhängig davon, ob etwas passt oder nicht passt, sich dem dann ganz einfach stellt, was auch mal nicht passt. Und dadurch, dass sie sich dieser Sache stellt, sogar ganz unangenehme Dinge, auf ein erstaunlich hohes Level in unsere Skala hochtragen kann. Sodass wir jetzt auch nicht traurig sein müssen, wenn wir sagen, ich habe jetzt einen Beruf, der irgendwo, wo ich das Gefühl habe, das ist gar nicht so meins. Dann hat man eine höhere Anforderung an sich, das ist schon klar, aber man könnte es auch da schaffen. Aber Sie sehen, dieser innere Widerspruch, den viele natürlich haben, während sie sich mit Meditation jetzt nicht so auseinandergesetzt haben werden. Wie, was heißt hier absichtsloses Sitzen? Natürlich hat jeder was vor, wenn er herkommt. Dass dieses kein wirklicher Widerspruch ist, sondern dass wir am Anfang sogar vielleicht was vorhaben müssen, damit überhaupt was passiert. Aber dass, wenn wir uns so eingebracht haben in eine Situation, aus der inneren Dynamik heraus, die sich daraus entwickelt, dann langsam ein immer absichtsloseres wird. Mit der Perspektive im Leben irgendwann mal, sich dem Leben so ergeben zu haben, so hingegeben zu haben, dass es sich für uns ergibt. Und dass wir das Gefühl haben, es läuft fast wie von selbst. Wenn ich aus einer meiner Meditationskurse hier oder aus den anderen, die ich anbiete, nach Hause komme, dann erlebe ich diese Widerstandsfreiheit im Alltag oft besonders intensiv. Da brauche ich irgendeinen Computerersatzteil zum Beispiel. Man kennt die Tage, wo man sonst mit dem Auto in die Stadt fährt und keinen Parkplatz findet. Und dann ist man eine Mordsschlange vor dem Verkäufer. Und wenn man sich hingedient hat zu der Schlange, dann hat er es gerade nicht und ist noch irgendwie ranzig. Man hat das Gefühl, viel Energie in wenig Ergebnisse investiert zu haben. Wenn ich aus so einem Meditationskurs nach Hause komme, dann denke ich mir, Mensch, du brauchst doch das Teil eigentlich noch jetzt gerade. Das wolltest du doch besorgen. Und es ergibt sich gerade eine Zeit, wo ich es auch machen kann. Ich fahre hin, Parkplatz öffnet sich vor mir. Ich habe ihn nicht bestellt beim Universum. Ich habe gar nichts gewollt, er öffnet sich einfach vor mir. Ich gehe rein, zwei Leute vor mir, ein netter Verkäufer, und er sagt, ich würde ihn zum Detail raten. Das ist technisch besser und ist preisgünstiger. Und es fließt alles irgendwie so, reibungslos. Je mehr sie in ihrer Mitte sind, und deswegen üben wir uns hier so darin, die Mitte zu finden, desto mehr ergibt sich Leben so für sie. Und irgendwann gibt es dann vielleicht mal solche, die wir dann so in der Tradition der Gurus in Anführungszeichen bewundern, die da irgendwie nur noch, nicht weil sie irgendetwas spielen, von denen gibt es leider auch viele, so Rauschgoldengel, die nach außen so als Gurus auftreten, aber eigentlich keine sind, aber die wirklich so blumenumkränzt im Leben sitzen und das, was sie, das Wenige, was sie brauchen für ein glückliches Leben, von ihren Schülern, die auch diesen Weg gehen wollen, so offeriert bekommen. Aus Dankbarkeit für die Stille und die Ruhe, die sie in der Gegenwart eines solchen Menschen erleben darf. Meistens hat sich dann ein sehr einfaches Leben ergeben für solche Menschen. Ohne große, komplizierte Bürokratie oder was auch immer im Leben. Und es ist schön, um solche Perspektiven zu wissen, ob in diesen harten Tagen, die Sie jetzt hier erleben am Anfang, Sie bringen sich ja mit einer unglaublichen Liebe und mit viel Kraft hier ein. Das ist schon toll, das wissen wir auch, was wir Ihnen zumachen hier. Aber Sie sehen auch daran, dass es da viele Rückläufer gibt, die immer wieder sich das immer wieder zumuten, zwischendrin oder oft sagen, das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich herkomme und meine Knie spüre hier. Und die schnellsten sind, die sich danach wieder anmelden, wenn sie dann merken, wie wir raustauchen aus der Situation. Wie wir vorgebeugt haben, 7 Tage lang knallhart unser Kreuz getragen haben in der Karwoche. Und trotzdem mit viel Liebe. Knallhart meint nicht Disziplin bis zum Umfallen. So, wenn es mal nicht gut geht, lieben Sie sich. Legen Sie sich hin, zettel vorne. Ich kann im Moment nicht. Brauch keine Versorgung. Will einmal aussetzen. Dass Sie so reinkommen, dieses so viel tun, wie geht. Und ein paar sagt man, ein bisschen was geht immer. Also schauen Sie mal, wie viel geht. Und das bisschen was bringt es ein. Und steht der Tropfen, hüllt auch den härtesten Stein hier. Irgendwann kommt es ins Fließen. Ja, dann würde ich Sie noch bitten. Übrigens, technisch ist noch wichtig, dass heute immer, wenn ich hier rede, sind die Gradentage dran. Also heute haben wir schon den zweiten Tag. Tolles Ergebnis. Da ist auch die gerade Gruppe, die Gruppe 2 im Tai Chi, das erste Mal dran, den ganzen Tag. Also jetzt im Anschluss und dann nachmittags auch wieder. Morgen wieder Gruppe 1, damit sich so mit den Lichtverhältnissen und dergleichen sich nicht irgendwo ungerecht behandelt fühlen, eine Gruppe. Und es wäre schön, wenn wir einen richtig schönen leeren Raum hätten, außen wie innen fürs Tai Chi.
Zu den Klammern ist noch zu sagen, das sind jetzt zu.